Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Seid ihr gerade schwanger oder plant ihr vielleicht gerade ein Geschwisterchen? Dann ist das Thema unserer heutigen Folge vielleicht besonders interessant. Wir möchten darüber sprechen, wie man schon vor der Geburt eine tiefe Bindung zu seinem Kind aufbauen kann, nämlich mit der Bindungsanalyse. Sie kann vor allem in Zeiten von Kinderwunsch, bei Fehlgeburten oder in schwierigen Schwangerschaftsphasen eine große Hilfe sein. Bei uns zu Gast ist Sophie Honig. Sie ist Mutter von zwei Kindern, Psychologin und spezialisiert auf bindungsorientierte Psychotherapie, körper- und ressourcenorientierte Krisenbegleitung und natürlich auch auf die Bindungsanalyse. Sophie wird uns erklären, was genau es damit auf sich hat, warum frühkindliche Erfahrungen bereits vor der Geburt so wichtig sind und wie Fachpersonen Frauen in belastenden Situationen noch besser begleiten können. Herzlich willkommen, Sophie.
Hallo und vielen Dank, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
Sophia, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was war dein erster Kontakt mit der Bindungsanalyse? Wie bist du dazu gekommen und was hat dich an der Methode so berührt oder überzeugt, dass du dich damit so intensiv beschäftigst?
Also ich habe Psychologie studiert, weil ich das schon immer machen wollte. Ich wollte immer gerne Psychologin und Therapeutin werden und habe mich schon im Studium dafür interessiert, was kann man tun, um Menschen zu stärken. Also mir fiel es immer schwer, diese Vorstellung, dass ich irgendwann in der Psychiatrie arbeite mit heftigen Störungsbildern, weil das ist dann vielleicht auch mein eigenes Thema, mich das dann so traurig macht oder so frustriert, dass ich denke, kann ich da eigentlich noch helfen? Und ich habe immer so ein bisschen geschaut nach einem präventiven Ansatz und gleichzeitig war dieses Thema Bindung einfach irgendwie spannend für mich. Und dann war ich aber so ein bisschen an der Uni und habe in einem Unternehmen gearbeitet und hatte den Fokus so ein bisschen davon verloren oder darauf verloren und habe dann selbst meine erste Tochter gekriegt und dachte so, ich bin gut in Kontakt mit der. Ich bin relativ groß, ich bin 1,84. Meine Mutter hat 5 Kinder gekriegt. Ich bin sportlich, das wird schon die Geburt. So viele andere Frauen haben es auch geschafft. Das schaffe ich schon auch irgendwie. Und dann ging die Geburt wirklich einfach schief. Das war eine riesen Enttäuschung, das war ein Schock. Ich habe mich am Schluss total ohnmächtig gefühlt. Mein Kind wurde dann mit der Zange geholt. Und ich war so fassungslos und verletzt danach, körperlich wie seelisch, dass ich genau diese Frage tatsächlich bei Google eingegeben habe. Wie viele Geburten verlaufen seelisch und körperlich unverletzt? Und ich versuche tatsächlich immer wieder diese Zahl nochmal zu finden für sozusagen eine offizielle Bestätigung dessen. Aber in meiner Erinnerung stand da nur 33%. Also nur jede dritte Frau gebärt ihr Kind ohne körperliche und seelische Verletzung. Und dann habe ich angefangen zu forschen und habe gesagt, okay, was kann man machen? Gibt es irgendwas, was wir irgendwie tun können für Frauen und für Babys, dass diese Geburten anders verlaufen? Und dann bin ich auf die ISPPM gekommen, die Internationale Gesellschaft für Pränatale Medizin und Psychologie. Die beschäftigen sich mit diesem ganzen Thema rund um Schwangerschaft, also pränatalem Erleben, Geburt und der Zeit danach, um zu gucken, was können wir tun, um Mütter und Paare und Kinder zu stärken. Und über die wiederum bin ich auf die Bindungsanalyse gekommen und habe dann geschaut, gibt es irgendwo eine Ausbildung, und habe dann hier in Sachsen-Anhalt tatsächlich einen Standort gefunden und habe dann mit der Ausbildung angefangen.
Ja. Und dabei ist ja das Thema frühkindliche Bindung, also gerade auch schon vor der Geburt, für dich so eine richtige Herzensangelegenheit geworden.
Genau, ja, absolut. Ich habe verstanden in der Ausbildung, dass das Erleben eines Menschen sein Selbst oder seine Seele, seine Persönlichkeit durchaus schon im Mutterleib geprägt wird. Und ich fand diese Vorstellung faszinierend, dass wir eigentlich was dafür tun können, dass unsere Kinder sich sicher fühlen und dass sie sich gehört fühlen und gesehen fühlen. Und Ich habe verstanden, dass wir hier präventiv arbeiten können. Also wir können sowas wie ein Airbag schaffen, sozusagen die Resilienz des Kindes stärken für die Zeit dann auf unserer Welt, sozusagen nach der Geburt. Und das ist der Fokus auf das Baby. Und dann gibt es einen zweiten Fokus, der mir sehr wichtig ist, und das ist die Mutter. Weil Schwangerschaft ist doch in Deutschland ein sehr eigentlich angstbesetztes Thema aus meiner Perspektive heraus. Und diese, wir sind froher Hoffnung, das führt spätestens ab dem ersten irgendwie googeln, oft bei Frauen zu einem, okay, ich brauche möglichst schnell einen Kontrolltermin bei der Frauenärztin. Wir lassen uns mal lieber noch nicht auf die Freude ein, bevor wir den ersten Herzschlag hören. Und dann hangeln wir uns weiter bis zum nächsten Ultraschall. Und dann kommt ja auch noch die Feindiagnostik und sagen wir vielleicht auch noch die Nackenfalte und so weiter und so fort.
Ja.
Mhm. Und mir ist es so wichtig, dass Frauen in dieser Phase einfach begleitet werden mit ihren Ängsten und ihren Sorgen. Aber vor allen Dingen sie auch in die Freude zurückzubringen und in dieses Gefühl von, hey, ich erwarte ein Kind und ich habe eine Intuition und ich habe mein Herz und ich darf mich auch freuen und ich darf auch mit Leichtigkeit vielleicht hier rangehen. Und das vereint die Bindungsanalyse. Also dieses Präventive fürs Kind, wie erlebe ich die Schwangerschaft, ist sozusagen der Uterus ein sicherer Ort, geht es meiner Mutter gut, hat sie Unterstützung, wird sie gehört, fühlt sie sich zu mir hin, bin ich im Kontakt und auf der anderen Seite eben Unterstützung der Mutter hinsichtlich von Fragen, Ängsten, Sorgen. Und ja, das war mir echt wichtig oder ist mir wichtig.
Okay.
Okay, das klingt super spannend und jetzt möchten wir natürlich mehr wissen. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was genau ist denn die Bindungsanalyse? Woher kommt sie? Worauf liegt genau der Fokus und wie läuft so eine Begleitung ab? Und mit welchen Kosten müssen wir Eltern ungefähr rechnen?
Also, die Bindungsanalyse ist sozusagen auch etwas sehr Neues. Also die Psychologie hat ja extrem viele Bereiche. Und ich würde sagen, die Bindungsanalyse und die Forschung dazu gehört zu den Jüngsten, also zu den Babys. Vielleicht sind wir schon in der Kleinkindphase. Sie wurde entwickelt von zwei ungarischen Psychoanalytikern, nämlich Hidasch und Raphael. Die sind beide inzwischen verstorben, aber ihre Arbeit wirkt weiter. Sie haben in ihrer Arbeit festgestellt, dass sie oder dass Patienten von ihnen immer wieder von Körperempfindungen berichten, die auf die fetale Zeit hindeuten. Und dann sind sie sozusagen da in die Arbeit gegangen und die Forschung haben gesagt, okay, wenn die Zeit in der Gebärmutter so prägend sein kann für psychische Störungen, in diesem Fall war es oft Schizophrenie, dann muss es doch da eine Möglichkeit geben, dass wir auch stärkend arbeiten können. Und daraufhin haben sie diese Bindungsanalyse entwickelt, haben das an über 3000 Müttern mit Beobachtungsstudien sozusagen erforscht und haben extrem viel positive Effekte feststellen können, wie zum Beispiel weniger Frühgeburten, weniger Fehlgeburten, kürzere Geburten von der Zeit her mit weniger Eingriffen, aber auch in der Zeit nach der Geburt. Und das berichten mir übrigens Hebammen auch, und Mütter auch, dass die Kinder einfach da sind. Die müssen sich wie gar nicht an diese Welt gewöhnen, sondern die sind viel entspannter, schlafen besser. Und seit 1997 gibt es die Bindungsanalyse offiziell und seit 2008 im deutschen Sprachraum. In Deutschland steht dahinter ein Verein, der Verein für Bindungsanalyse, der guckt, dass es hier qualitative Standards gibt, die auch erfüllt werden. Also von der zweijährigen Ausbildung hin über Supervisionsstunden, die genommen werden müssen. Das heißt, dass wir Bindungsanalytikerinnen auch mit noch erfahreneren Bindungsanalytikerinnen über unsere Fälle sprechen, dass wir Kongresse besuchen und dass wir eben echt up to date bleiben und tatsächlich auch selbst unsere eigenen Themen immer wieder angucken, dass wir uns da nicht vermischen. Genau, das ist vielleicht im ersten Punkt. Der Zeitpunkt, die Bindungsanalyse umfasst ungefähr, man sagt so 20 Liegungen. Wir reden von Liegungen, weil sie tatsächlich im Liegen stattfindet. Das ist für die Schwangeren auch oft ganz schön, weil sie nicht irgendwie auf so einem Stuhl sitzen müssen, sondern wir machen das denen ganz gemütlich, die dürfen da liegen. Das fängt an mit einem Anamnesegespräch. da reden wir darüber, welche Bindungserfahrungen hat die Frau schon gemacht, wie ist das Verhältnis zu den Eltern, wie ist der Kontakt zum Kind. Also so, dass ich so ein bisschen eine Idee kriege, wo, aus welchen Leben und aus welchen Bindungsstrukturen kommt die Frau. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil, dem Genogramm. Das ist die Arbeit am eigenen Stammbaum. Da können wir nachher vielleicht auch noch drüber reden, über transgenerationelle Muster und Vererbung. Also wir schauen, was für Bindungsmuster gab es innerhalb der Familie bis hin zur Großelterngeneration. Und gab es vielleicht Themen, die belastend durch, ja, durch die ganze Familie sich durchziehen. Und es gibt eigentlich keine Frau, die da keinen Aha-Effekt hat. Oder ich sag mal, 95% haben einen. Und dann geht es in die Babystunden. Und diese Babystunden, ja, die sind sehr schön. Also die Frauen legen sich hin. Ich führe sie in so etwas wie eine Tiefenentspannung und versuche ihnen dann zu helfen, in den Kontakt mit ihrem Kind zu kommen. Manchmal geht das super schnell. Die Frauen brauchen natürlich Mut und Vertrauen und auch das Vertrauen in mich, dass ich sie auch da gut begleite und dahin bringe. Man braucht ein bisschen Neugier, weil es schon ab von jeglicher, sagen wir mal, kognitiver Vorstellung ist, was da passiert. Und die meisten von uns sind ja ganz schöne Denker und Kopfmenschen und denken sich, warte mal, wie genau soll ich mit meinem Kind sprechen und wie kann mein Kind mit mir sprechen? So, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann nur sagen, die meisten Frauen sagen danach, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber das muss man mal selbst erfahren. Also es funktioniert. Und wir schaffen in der Bindungsanalyse so einen Raum, dass Mutter und Kind in einen Dialog gehen können über Gefühle und über Körperempfindung. Und ich kann so ein bisschen bei der Übersetzung helfen oder wenn es eben Widerstände gibt. Also wenn die Frau nicht in den Kontakt zum Kind kommt, dann kann das an bestimmten Themen liegen, die ich vielleicht in der Anamnese schon so rausgehört habe. Und dann können wir an denen arbeiten, immer mit dem Ziel, dass die nicht mehr in der Verbindung zwischen Mutter und Kind liegen. Genau, diese Babystunden, das sind dann, wenn die Frauen dann in meiner 18. oder 20. Woche kommen, was in der Regel der Fall ist, die gehen dann bis zur 36. Woche und dann fangen die sogenannten Ablösestunden an. In den Babystunden gebe ich relativ wenig Input. Da geht es wirklich darum, dass die Mutter sich auf ihr Kind konzentriert und dem Kind auch die Chance gibt, sich zu zeigen mit seinen Gefühlen und Sorgen und seinen Freuden auch darüber, wenn die Mutter sich ihm zuwendet, was man ganz oft am Strampeln sehen kann. Und in den Ablösestunden geht es nochmal um den Punkt, wow, ich bin im dritten Trimester, die Schwangerschaft neigt sich dem Ende zu. Es geht hier also um einen Abschiedsprozess. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie fallen euch Abschiede?
Ja, schwer.
Ja, es geht um ein Realisieren. Ja, genau. Also das ist uns auch gar nicht so bewusst. Aber es kommen doch oft nochmal auch Trauer hoch. Gefühle wie Trauer hoch oder Ängste. Oh Mann, die Geburt steht jetzt wirklich bevor. Oder Frauen berichten sowas wie, dass sie dann ganz schön das Herz plötzlich haben, gar nicht mehr atmen können, weil da so ein Druck vor der Verantwortung auf ihm jetzt schon liegt, wenn das Baby dann da ist. Genau, das sind so Ängste, die theoretisch auch bei der Geburt hochkommen können. Und da könnte ich auch meine eigene Story reinbringen. Also ich konnte meine Tochter nicht loslassen. Ja, das habe ich in der Selbsterfahrung danach total verstanden. Das hatte was mit ihr, also mit mir zu tun, dass ich sie eigentlich nicht losgelassen habe, auf einer emotionalen Ebene. Und der zweite Teil, weil wir ja immer, also wir gucken immer auf die Mutter, gucken aber auch immer aufs Kind. Und der zweite Teil ist eben auch das Kind vorzubereiten. Hey, was passiert denn da? Da kommen diese Wehen. Du merkst, dass die Mami Stress hat, ne? Da kommen die Stresshormone. Du merkst vielleicht, dass die Mami gar nicht mehr so bei dir ist, weil sie mehr im Außen ist, im Krankenhaussetting zum Beispiel oder weil gerade irgendwie viel los ist. Und wir bereiten das Kind auch seelisch und auch körperlich darauf vor, geboren zu werden. Das kann man sich auch ein bisschen so vorstellen. Also wenn wir, ich meine, wir sind ja alle geboren worden, ne? Wir waren alle mehr oder weniger 40 Wochen in der Gebärmutter unserer Mutter und fühlen uns da hoffentlich wohl. mehr oder weniger auch. Und trotzdem, dieser Moment des Geborenwerdens ist für uns bedrohlich. Die Gebärmutter zieht sich zusammen, da ist Druck. Dann geht vielleicht das Fruchtwasser ab. Wir kriegen keine Luft. Unsere Mutter ist im Stress. Es ist ein Riesenübergang. Und wir wissen nicht, was passiert. Und ich vergleiche das manchmal mit so diesem Moment des Einschlafens. Also wenn wir einschlafen, müssen wir ja auch loslassen. Müssen wir vertrauen, weil wir eigentlich nicht wissen, in welchem unbewussten Zustand wir uns hier begeben. Und noch eins weiter gesponnen, kann man sagen, das ist ein bisschen wie Sterben. Da wissen wir wirklich auch nicht, was kommt. Keiner von uns weiß das. Und kein Baby im Bauch der Mutter weiß, was kommt denn jetzt? Und da ist der Ansatz wiederum der Bindungsanalyse, dass wir der Mutter helfen, ihr Kind vorzubereiten darauf, auch mit so inneren Bildern. Guck mal, du kommst dann da raus und wir können das über einen Kaiserschnitt machen oder eine vaginale Geburt. Und jetzt schicke ich dir ganz viele Gefühle, weil ich mir so vorstelle, du liegst auf meiner Brust und wir haben es geschafft und du bist dann da und ich kann dich dann riechen. Und wenn die Mütter in diese Fantasie gehen, dann sind so viele schöne Hormone in ihrem Körper, die das Kind fühlen kann, plus das Bild, das die Mutter vielleicht von dem Kind hat, dass das auf der Brust liegt, dass es einfach ganz viel Vertrauen gibt, dass dieser Übergang durchaus ein Abenteuer ist und auch vielleicht nicht leicht wird, aber er wird begleitet von Vertrauen und von positiven Gefühlen. Nicht? Und dann kommt die Geburt und dann ist natürlich immer schön, mit den Frauen mal ein Nachgespräch zu führen. Wie war die Geburt? Wie ging es ihnen? Wie geht's dem Baby? Das ist jetzt sehr ausführlich erklärt, der Prozess. Mhm. Habt ihr dazu vielleicht erstmal Fragen, bevor ich weiterrede?
Nö, ich fand das ganz gut. Wie sehen die Kosten aus?
Genau, das wäre jetzt tatsächlich der nächste Punkt. Also zur Struktur kann man sagen, so eine Bindungsanalyse-Session dauert 50 Minuten. Manchmal mögen Frauen Doppelstunden haben, weil es ihnen leichter fällt, in dieser wirklich in dieses ganz Tiefe nach innen spüren zu gehen, das ein bisschen länger dauert. Mhm. Die Kosten sind sehr unterschiedlich. Da kommt es wirklich darauf an, was die Vorerfahrung, die Qualifikation der BindungsanalytikerInnen. Und ich würde sagen, es ist irgendwo wahrscheinlich zwischen 70 und 120 Euro. Mhm. Ich bin da ganz transparent. Bei mir kostet eine Stunde 95 Euro. Und ich habe die Möglichkeit, teilweise über den Heilpraktiker für Psychotherapie Unterstützung bei den Kassen mit den Frauen zu beantragen. Das ist leider immer noch eine große Baustelle. Also ich finde, eigentlich müssten alle Schwangeren dieses Angebot bekommen. Und die Kassen müssten das viel mehr subventionieren. Aber jede Schwangere, die nachfragt, ist wiederum auch verstärkend dafür, dass dieses Thema Schwangerschaft und emotionale Unterstützung von Frauen mehr Präsenz kriegt. Und bei mir ist es so, dass ich immer, ja, also steht auch auf meiner Homepage, ich möchte, also meine größte Motivation ist wirklich Frauen und Babys in dieser Zeit zu unterstützen. Und wenn da eine Frau aus dir sagt, boah, ich habe echt große Ängste oder ich hatte eine traumatische Geburt oder ich fühle mein Kind nicht, aber ich kann es mir finanziell einfach so überhaupt nicht leisten, dann motiviere ich jede Frau, habt den Mut, schreibt mich an, schreibt andere Bindungsanalytikerinnen an und sagt, bei mir ist es echt knapp gerade, können wir eine Lösung finden. Und ich würde sagen, bisher haben wir, also zumindest ich, immer Lösungen gefunden. Mhm. Und weniger Stunden sind noch besser als keine.
Ja. Und wie unterscheidet sich die Bindungsanalyse jetzt eigentlich von der klassischen Psychotherapie oder vielleicht auch von Kursen zur Geburtsvorbereitung?
Ja. Also die Bindungsanalyse kommt aus der Analyse und ist ein tiefenpsychologischer Ansatz, ein analytischer Ansatz, körperpsychotherapeutisch. Also es gibt Elemente, die ineinander greifen. Mhm. Aber es ist ein präventiver Ansatz. Also der Fokus, vielleicht auch im Vergleich zur friedlichen Geburt oder auch zum Hypnobirthing, der liegt eben nicht auf der Frau als erstes, sondern tatsächlich auf dem Kind beziehungsweise auf der Bindung zwischen Mutter und Kind. Und hier geht es um Prävention. Wir nehmen uns also nicht irgendein Kindheitstraumata oder nicht und gehen da richtig rein und nehmen das auseinander, sondern wir versuchen in den Legungen den Kontakt zum Kind herzustellen, was manchmal wunderbar klappt, weil einfach dieser Raum plötzlich da ist. Und dann bleiben andere Themen automatisch außen vor. Also die kommen dann gar nicht, auch wenn man vielleicht gedacht hat, die kommen. Mhm. Und mein Ziel ist es, die Mutter und die Kinder in die Bindung zu bringen. Und wenn es dann Themen gibt, dann kann man auch da dran arbeiten, aber auch eher in seiner analytisch-tiefenpsychologischen Art. Man lässt die Themen kommen und man zerredet die nicht. Sondern wir gehen davon aus, dass der Körper alle Erfahrungen, die wir je machen, abspeichert. Also wirklich unsere Körperzellen und ein Zellgedächtnis. Und wir speichern unsere Erfahrungen darin ab. Daraus kann man auch sagen, ne, so Psychosomatik kennt ja auch jeder. Mal aufgeregt ist, so wie ich heute Morgen, ne, dann kummelt es im Bauch. Oder man hat die Angst im Nacken sitzen, das kennen wir alles. Und sowas kann sich dann zeigen. Also zum Beispiel hatte ich eine Frau, die hat als Kind einen Brand erlebt. Einen großen Brand. Und in der Liegung hatte die unfassbare Hitze. Kam immer wieder Hitze hoch. Und das hat sie mir dann kommuniziert. Und ich wusste ja aus der Anamnese, da gab es diesen Brand. Und was ich dann mache, ist aber, dass ich, wir reden dann da nicht drüber, aber manchmal reicht es schon, dass ich mit ins so empathische Mitschwingen gehe und diese Angst und diese Hitze vielleicht auch in meinem eigenen Körper spüre. Das ist die Gegenübertragung. Die Übertragung sind gängige psychotherapeutische Konzepte. Mhm. Und der Körper strebt immer nach Homöostase. Also der will wieder in die Entspannung, der will wieder ins Gleichgewicht. Und ich beschreibe, und die Frauen schreiben das auch so, manchmal, also wenn man in so ein Gefühl geht, das dann da kommt, dann geht es wie eine Welle hoch. Das wird schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und dann ist es plötzlich weg. Oder sehr viel ruhiger im Körper. Und das ist anders als in der Körperpsychotherapie. Da würde man in die aktive Arbeit, Körperarbeit gehen. Aber in der Bindungsanalyse geht man wirklich davon aus, dass der Körper mit der Hilfe der, sagen wir mal, emotionalen Unterstützung der Therapeutin oder des Therapeuten das selbst schafft, wieder in die Beruhigung zu kommen, sich wieder auszugleichen.
Das heißt, der Frau, der so heiß war, der ist dann wieder kühl geworden, oder? Weil du mitgeschwungen bist.
Sozusagen, genau. Also ich helfe das wie so, ich helfe, die Last zu tragen, also ich stelle ihr sozusagen meinen Körper zur Verfügung, meine Seele, meinen emotionalen Raum, dass sie die Hälfte oder wie auch immer, wie viel sie braucht, an mich auslagert. Mhm. Ich habe eine andere Verbindung zu der Thematik und kann das wie so ein Stück verarbeiten. Und dann gebe ich ihr sozusagen das Verarbeitete wieder zurück. Also so kann man das, wenn man das in wissenschaftlichen Artikeln über Übertragung und Gegenübertragung liest, so könnte man das beschreiben, genau.
Und das Ergebnis für Mutter und Kind ist in diesem Fall,
die Blockade, also sie wollte zu ihrem Kind, aber ihr ist immer so heiß geworden.
Ah, okay.
Und ihr Körper hat gesagt, boah, wir müssen einfach ein anderes Thema lösen. Irgendwie ist hier Angst im Weg, weil ich vielleicht selbst bedroht war oder wie auch immer, in diesem Fall natürlich Bedrohung und Angst. Mhm. Wir müssen erstmal dieses Thema lösen.
Ah, okay.
Und dann lösen wir das und dann kann sie eher zum Kind kommen. Und das ist der Unterschied zur klassischen Psychotherapie. Mhm. Also mein Fokus ist immer, wir wollen zum Kind. Mhm. Okay. Und wir wollen auch, dass das Kind mit der Mutter spricht oder ihr zeigt, ne, mir geht's gut oder ich freue mich, dass du da bist. Also der Fokus liegt auf dem Baby und auf der Bindung. Und der zweite Teil, den du gerade gefragt hattest, also Geburtsvorbereitung, ist super wichtig. Aber da geht es ja wirklich um was Kognitives. Ne? Da geht es um einen Plan, da geht es um Aufklärung, um Wissen. Wie kann meine Partnerin oder mein Partner mir helfen? Was kommt auf uns zu? Und ich denke immer so, Mensch, es müsste auch eine emotionale Geburtsvorbereitung geben. Also welche Gefühle, also ich kenne so viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, warum hat mir das keiner gesagt? Warum bin ich emotional nicht darauf vorbereitet worden, was das wirklich heißt? Und es gibt auch immer mehr Väter, die das sagen, weil Väter, die sind übrigens auch wichtig in der Bindungsanalyse, kann ich vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, Väter erleben auch was Krasses. Die wurden auch geboren. Das kann auch sein, dass während der Geburt der Kinder in denen was hochkommt, was sie vielleicht selbst erlebt haben. Und die haben Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Die sehen da ihre geliebten Frauen unter Schmerzen und am Kämpfen und können eigentlich nichts machen. Ja, und Ja, ich glaube, es wäre total sinnvoll und es ist auch schon in meinem Hinterstübchen im Arbeiten, sowas wie emotionale Geburtsvorbereitungskurse für Paare zu machen.
Mhm. Ja, coole Idee.
Das wäre cool.
Jetzt hast du ja schon von Prägungen gesprochen und dann spielen ja auch unbewusste Erfahrungen oder sogar transgenerationale Traumatisierung eine Rolle. Wie lässt sich denn das Ganze mit Erkenntnissen aus der Epigenetik verbinden?
Das ist eine sehr große und sehr spannende Frage. Ich fange vielleicht mal mit einem Beispiel an. Also wenn wir über Transgenerationales sprechen, sprechen wir darüber, dass sich Gefühle oder Bilder oder sich Körperempfindungen über Generationen hinweg vererben können. Das wurde auch in Tierstudien, insbesondere mit Ratten, schon nachgewiesen. Und es gibt viel Forschung zu Epigenetik. Also Epigenetik ist dann, wie kann sich das eventuell sogar auf der DNA oder in den Genen niederschlagen, dieses Erlebnis. Da wird zum Beispiel am UKE ganz viel geforscht. Und speziell in meiner Arbeit gibt es, wir gehen jetzt mal zum Thema vielleicht Kinderlosigkeit oder also unerwünschte Kinderlosigkeit oder Fehlgeburt. Und ich bitte alle Frauen, die jetzt vielleicht gerade schwanger sind, sich und ihrem Baby zu sagen, hey, das geht hier nicht um mich und uns, sondern die Sophie erzählt jetzt hier mal ein Beispiel. Und für die Frauen, die wirklich damit, also es jetzt nicht gerne hören wollen, die können vielleicht auch einfach ein bisschen vorspulen. Also es geht darum, dass zum Beispiel Frauen zu mir kommen und sagen, ich verliere immer wieder Kinder. Habe jetzt meine dritte Fehlgeburt. In der Kinderwunschklinik sagen sie, sie können aber nichts finden. Spermienqualität meines Mannes ist gut, meine Eizellqualität ist gut. Übrigens 20%, das ist relativ viel, haben keine Diagnose am Ende, warum sie keine Kinder empfangen oder austragen können. Umso wichtiger wieder, nicht, dass es hier wirklich auch Unterstützung gibt in Form von Bindungsanalyse. Und dass bekannter wird, dass wir hier helfen können. Genau, und die Frau kommt zu mir. Und ich mache mit ihr das Genogramm und da stellen wir fest, jetzt denken wir mal an die vierte Generation, Urgroßelterngeneration, die Frau, die Urgroßmutter ist entstanden aus einer Vergewaltigung. Dann hatte, also sie ist ein unerwünschtes Kind. Ja? Damit lebt man, das ist eine unterbewusste Prägung. Ich bin nicht gewünscht, ich bin nicht gewollt. Vielleicht hat meine Mutter mich heimlich ausgetragen oder mich abgelehnt, weil sie wusste, zu den Zeiten war das ja sowieso noch viel, viel schlimmer als Frau, einfach schwanger zu sein. Mhm. Und das macht was mit mir als Baby. Wenn ich immer merke, ich habe keine Verbindung zu meiner Mutter, meine Mutter lehnt mich ab, dann ist die Gebärmutter ein gefährlicher Ort. Und ich kann dieses Gefühl, Lebensgefühl in mir abspeichern, ich bin nicht erwünscht. Diese Frau hat dann eine Affäre mit einem damals Flüchtling, Zweiter Weltkrieg. Daraus ist wieder ein Kind entstanden, wieder unerwünscht. Das war dann die Großmutter, der Frau, die bei mir war. Mhm. Und auch diese Großmutter ist wieder ungewollt schwanger geworden und hat die Mutter geboren. Diese Mutter hat durch, sagen wir, andere Umstände und Resilienten eine Ehe geführt, die glücklich war und wollte dann auch sozusagen meine Klientin gebären. Das heißt, meine Klientin war dann ein Wunschkind. Es gab dann wiederum aber wen anders in der Familie, der sagte, kriegt das Kind nicht. Also diese Klientin soll sozusagen nicht geboren werden. Gab es also wieder etwas, was dahin deutete, auf diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gewollt, ich darf nicht geboren werden. Und als wir das ja erarbeitet haben, fing sie in ganz doll an zu weinen und sagte, Mensch, das erklärt dieses Gefühl, dass ich mich eigentlich immer so fremd oder so einsam fühle. Und vielleicht habe ich auch diesen Glaubenssatz in mir, dass ich gar kein Leben in die Welt setzen darf, weil ich bin ja auch nicht gewollt. Mhm. Beziehungsweise von meiner Mutter schon. Das haben wir dann als Ressource erarbeitet, ne? Dass sie ist ja gewollt. Aber es kann eben sein, dass die Päckchen der Großmutter und Urgroßmutter, die diese Schwangerschaften unter härtesten Bedingungen austragen mussten, dann diese Kinder geboren haben, es kann sein, dass sich sowas in eine Art von Glaubenssätzen, aber auch Gefühlen, also auch Körpergefühlen niederschlägt.
Okay.
Genau, ich könnte jetzt noch ganz viel weiter erzählen, aber ich glaube, es wird dann vielleicht zu komplex. Ja, genau.
Ja, aber es ist sehr interessant und total krass eigentlich. Wenn jetzt jemand mit Kinderwunsch oder auch in der Schwangerschaft zuhört, wer kann denn eigentlich an der Bindungsanalyse teilnehmen? Also ich habe gehört, dass auch der Vater oder wahrscheinlich auch die Co-Mutter, nehme ich an, wichtig sind.
Genau, also ganz klassisch haben Hidda und Raphael angefangen, einfach mit schwangeren Frauen zu arbeiten. Inzwischen ist das Konzept etwas erweitert, weil wir mit Frauen arbeiten, die einfach sagen, ich möchte eine tiefere Bindung zu meinem Kind oder ich hatte vielleicht selbst nicht so eine gute Bindung zu meiner Mutter oder die ist bis heute konflikthaft, ich möchte das anders machen. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund sind dann die Frauen mit den Themen rund um Ängste. Also Angst vor der Geburt. Vielleicht hatten sie schon eine schlimme Geburt. Vielleicht gibt es Eingriffe, wie zum Beispiel auch bei manchmal müssen Zwillinge, muss da irgendwas gemacht werden. Oder es gab zum Beispiel OPs wegen Endometriose und ihr Körpergefühl ist nicht mehr so gut. Oder es gibt Frühgeburtsbestrebungen oder es gibt Stress in der Partnerschaft oder der Job frisst einen auf, wo man nicht schwanger ist. Also das sind sozusagen die Themen für schwangere Frauen, die in diesen Gründen zu mir kommen. Und dann gibt es die Frauen mit Fehlgeburten, die zu mir kommen, um vielleicht auch die Trauer zu verarbeiten. Die kommen dann teilweise, bevor sie wieder schwanger werden. Und dann kommen die Paare mit Kinderwunsch, die entweder schon eine IVF oder ICSI hatten und sagen so, ich merke, ich bin nach wie vor an so einer Angst und Anspannung durch diesen ganzen Prozess, den ich hier durchlaufen musste. Und ich habe solche Angst, das Kind wieder zu verlieren, dass ich gar nicht in die Bindung mit ihm gehen kann. Weil ich muss mich schützen vor diesem Fühlen, vor Enttäuschung und Trauer. Und dann kommt noch eine Gruppe von Frauen, und zwar die, die vor der künstlichen Befruchtung stehen. Und sagen, ja, ich spritze vielleicht schon Hormone oder es kommt jetzt dazu und ich möchte gerne begleitet werden, auch eben auf so einer seelischen, auf einer empathischen Ebene. Ja, weil meine Erfahrung schon, also Kinderwunschprozesse sind schon hart.
Ja,
das absolut. Kann man nicht anders sagen. Das ist, sind heftige Prozesse. Und auch da spielen auch die Partner oder Partnerinnen echt eine Rolle, weil das ist für alle Beteiligten hart. Das ist so ein Hoffnungs-Angst-Prinzip. So, wir können nicht auf natürliche Art und Weise irgendwie schwanger werden. Und das, woran ich so aufs Kind halt immer geglaubt habe, ne, ich werde irgendwann ein Kind kriegen. Dieses, was eigentlich so ganz natürlich erscheint, da lässt uns der Körper plötzlich einen Stich. Das ist ja so oft das Gefühl. Ne? Warum klappt das bei uns nicht? Warum klappt das bei allen anderen, aber bei uns nicht? Und das ist ja auch eine Kränkung. Und man ist vielleicht auch sauer auf seinen eigenen Körper und enttäuscht und neidisch auf andere. Und es kommen ganz viele negative Gefühle so hoch. Und die haben in unserer Gesellschaft relativ wenig Raum. Ne? Weil es ist ja schon Makel an sich, wenn man als Frau nicht einfach so schwanger wird. Ja. Und dann kommen dann diese unsensiblen Fragen. Ja, wollt ihr es nicht mal versuchen? Wollt ihr nicht auch mal ein Kind kriegen? Ihr seid doch jetzt schon verheiratet. Ja, also so ganz unsensibel. Das trifft diese Frauen tief und die Männer auch. Genau. Und dafür ist auch Raum bei mir und allen anderen Bildungsanalytikerinnen, hier wieder Vertrauen zu sich zu fassen, seinen Körper zu spüren, zu weinen, die Wut rauszulassen. Und wieder eine Verbindung zu sich selbst und zu seinem eigenen Körper, zu seiner Seele wieder aufzubauen. Weil im Endeffekt macht das alles Stresshormone. Und die Ute Auhagen-Stephanos ist eine Psychoanalytikerin und Ärztin, die sagt, die beste Antibabypille ist Stress. Weil dann ist die Gebärmutter hart. Ja, wie soll sich dein Kind einnisten? Das braucht eine weiche Schleimhaut, das braucht eine weiche Öffnung, ne, Schwangerschaft, da geht es um Öffnung, um Willkommen heißen und Empfangen. Und Kinderwunschkliniken sind eine gute Sache, ja, das will ich gar nicht absprechen. Aber es ist schon ein sehr strukturierter Prozess und die Frauen gehen in die Selbstverletzung, die müssen sich spritzen, die tunen ihren Körper auf einen bestimmten Zeitpunkt, dann gibt es die Punktion und oder wie auch immer, was man sich entscheidet. Es ist schon, der Körper empfängt ein Kind einfach anders, als wenn man mit Liebe und Lust Sex hat. Und das kann man sich ja vorstellen. Das ist einfach was anderes. Und diese Frauen und Paare brauchen Unterstützung. So, oder zumindest ist das Angebot, dort Unterstützung zu erhalten.
Nur noch mal als Frage für HörerInnen, die jetzt schon sozusagen ihre Kinder haben und abgeschlossen haben. Dann macht es aber keinen Sinn, zu dir zu kommen. Also es gibt ja relativ viele unserer HörerInnen, die, keine Ahnung, eine schlimme Kinderwunschzeit hinter sich hatten und vielleicht immer noch auch Bindungsschwierigkeiten haben. Aber dann macht es keinen Sinn, mehr zu euch zu kommen, weil das der Prozess vorbei ist, oder?
Nee, ich finde das eine richtig schöne Frage. Ich danke dir dafür. Doch, absolut. Also eins der Kernsätze, den ich bei meiner Ausbilderin Paula Liederichs gelernt habe, die ist jetzt keine Bindungsanalytikerin, sondern macht die Schrei-Baby-Ambulanzen hier in Berlin, aber für Bindung ist es nie zu spät. Das ist total wichtig. Bindung kann man nachlernen. Und die Frauen, die vielleicht über den Kinderwunschprozess, eine Schwangerschaft und eine Geburt die Verbindung zu sich selbst ein bisschen verloren haben und sich in einem sehr funktionellen Modus befinden oder sich vielleicht einfach nicht mehr so gut spüren. Oder wenn sie die Hände auf den Bauch legen, da ist eine Narbe vom Kaiserschnitt und dann kommen doofe Gefühle hoch oder die keinen Spaß mehr am Sex haben. Oder also die ganze Palette. Ich glaube, die Frauen, die jetzt zuhören, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Die können kommen, absolut. Weil hier können wir auch daran arbeiten, dass sie auch über diese Legungstexte in die Verbindung zu sich selbst gehen können, nochmal in den Kontakt mit ihrem Körper gehen können und auf dieser psychosomatischen, auf dieser körper- und emotionalen Ebene nachverarbeiten können, was ihnen erlebt, was ihnen passiert ist.
Okay.
Und da vielleicht auch das eine oder andere Trauma, kleine Trauma oder schwere Erfahrungen lösen, die vielleicht dann auch was noch mal macht in der Verbindung zu dem Kind, das sie hier auf die Welt gebracht haben.
Okay.
Genau. Und auf dem Herzen liegt mir jetzt noch die Väter. Also auf dem Herzen liegen mir jetzt noch die Väter. Die Väter sind total willkommen. Das ist ganz wichtig, weil Väter haben es natürlich ein bisschen, also Väter oder PartnerInnen, Entschuldigung, es ist, die Schwangerschaft ist für die etwas anderes. Die erleben das anders, die sehen das von außen. Manchmal fühlen sie sich auch vielleicht am Anfang noch nicht so ganz mitgenommen. Und die Bindungsanalyse bietet den Raum, dass sie sich tatsächlich neben ihre Frauen legen oder PartnerInnen legen und auch in diese körperliche und Gefühlswelt abtauchen. Und das hat einen ganz schönen Vorteil, wenn Frauen in der Angst sind, aus bestimmten Gründen oder auch nur in einer diffusen Angst und es schwerfällt, in den Kontakt zum Kind zu gehen, fühlen die sich oft schuldig. Und das ist mir ein weiteres großes Herzensanliegen, die Frauen hier aus der Schuld zu bringen. Die sind nicht daran schuld, sondern es gibt Umstände, warum sie diese Ängste empfinden und in dem Moment nicht in den Kontakt mit dem Kind gehen können. Und es ist wunderbar, wenn es eine andere Bezugsperson gibt, ist das die Freundin oder die Oma oder die Partner oder die Partnerin, dann kann man dem Kind auch sagen, hey, die Mami, die hat heute einfach Angst, der geht es nicht so gut. Das hat nichts damit zu tun, dass sie dich nicht will und dass sie dich nicht liebt, aber sie kann einfach heute nicht so gut Kontakt zu dir aufbauen. Aber schau mal, fühl dich mal rüber, da ist der Papa. Weil man kann sich vorstellen, dass diese kleinen Babys sind Fühlwesen und die haben wie so kleine, ich sage immer Amöben, wie so kleine Antennen und die richten sich aus danach, wo ist jemand emotional verfügbar, wo ist jemand, der mir Liebe und Bestätigung gibt. Und ich hatte dazu wahnsinnig niedliche Legung im Frühjahr, eben auch mit einer Frau mit Ängsten. Und der Vater, auch aus der Wissenschaft kommen, war super skeptisch am Anfang. Und ich war so ein bisschen unter Druck und dachte, na gut, wir gucken mal. Und am Schluss lag er da in Tränen und man konnte sogar an den Bauchbewegungen der Mutter spüren, dass das Kind sich auf die rechte Seite rüber drückt, zu diesem Vater. Mhm. Und die Mutter hat geweint, weil sie so entlastet war und sagte, boah, es tut einfach so gut zu wissen, dass ich nicht allein verantwortlich für diese emotionale Entwicklung des Kindes bin. Und der Vater fand es total schön, diesen pränatalen Kontakt zu haben. Also das war ganz berührend. Genau, und die Väter dürfen dann auch in den Ablösestunden dabei sein. Also Väter und Partnerinnen, mit denen man ausschließen, die dürfen natürlich auch bei den Ablösestunden dabei sein, um sich auch vorzubereiten. Was kommt da? Was passiert dem Kind? Was passiert der Mutter? Und was passiert auch mit mir?
Ja. Okay. Jetzt ist ja nicht nur das Thema Kinderwunsch, insbesondere unerfüllter Kinderwunsch, ein zentrales Thema, sondern ein ganz besonders sensibler Bereich sind ja auch Frauen, die das Kind nicht behalten wollen. Also wie kann denn die Bindungsanalyse sie dabei unterstützen, wenn sie vor dieser sehr schwierigen Entscheidung stehen, das Kind eventuell nicht zu behalten?
Ja, auch hier sage ich mal das Stichwort Triggerwarnung. Nicht? Also wenn jetzt wir Frauen und Paare haben, die hier vielleicht zuhören und für die es natürlich selbst, also für die es schwierig ist, jetzt zu hören, dass jemand schwanger wird und das Kind nicht behalten möchte, dann würde ich auch euch bitten, passt hier gut auf euch auf oder macht es euch gemütlich oder skippt den Teil. Also, das Wichtigste ist, dass diese Frauen sich nicht alleine fühlen. Und ich weiß, es gibt viele Anlaufstellen und trotzdem das, was im emotionalen und gedanklichen Erleben in diesen Frauen vor sich geht, wenn sie feststellen, sie sind ungewollt schwanger, das ist ein Riesenschock, das ist ein massiver Stress. Und dann die Frage, wo wende ich mich hin, mit wem spreche ich? Da braucht es Mut für, weil das ist Scham, da ist Angst, da ist Verzweiflung. Und ich würde sagen, hier biete ich erstmal den Raum, völlig weg von Moral und Bewertung und Schuld und so ungefähr, warum bin ich verhütet? Also sowas würde niemals fallen, einfach mal darüber zu sprechen und vielleicht erstmal die Gefühle rauszulassen, die alle da sind. Und da kann man ins Gespräch gehen und darüber erfahren, was ist passiert, was sind die Umstände. Und ich hatte Frauen, die sehnlichst sich ein Kind gewünscht haben und insbesondere eine Frau und feststellte, dass das Kind wirklich schwer behindert ist. Und dann habe ich sie oder sind wir zusammen in diesen Kontakt mit dem Kind gegangen und die hat dann seinen Abschiedsprozess gemacht. Also die hat mit dem Kind gesprochen, die ist in die Verbindung mit dem Kind gegangen. Da kamen extrem viele Gefühle hoch. Ich fand es unfassbar mutig. Und am Schluss habe ich ihr, glaube ich, vor allem den Halt und diesen Raum gegeben, dass sie das ausfühlen und denken und mit dem Kind in Kontakt gehen konnte. Und dann hat sie ihre Entscheidung getroffen. Und wir müssen den Frauen den Rücken stärken. Und dass die gehen durch eine Hölle. Das ist für die fürchterlich. Und wenn wir sie dann auch fallen lassen, das kann ich gar nicht vertreten. Und ja, und diese Kinder, also dieses Kind wurde dann abgetrieben. Das war für mich auch extrem schwer, weil natürlich kommen eigene Überzeugungen mit ins Spiel und Wünsche. Aber das ist wichtig, da als Bindungsanalytikerin auch ganz professionell zu sein und zu gucken, dass das eben außen vor bleibt. Und untermauern tue ich diese Begleitung, die ich da anbiete, mit den Forschungen, die es dazu gibt, was mit Kindern passiert, die ungewollt sind. Also es gibt zum Beispiel in dem Buch Nagelschnur der Seele, aber auch verschiedene andere Literatur und Wissenschaft dazu, wie es sich auswirkt, wenn Kinder wirklich ungewollt sind. Und das führt zu höherem selbstverletzenden Verhalten, bis hin zu höheren Suizidarraten. Das führt zu diesem Lebensgrundgefühl, ich bin nicht gewollt, weniger sozialen Anschlüssen. Also es hat eine ganze Menge Auswirkungen. Das heißt, man tut dem Kind auch nicht nur einen Gefallen, es dann auszutragen, obwohl man es nicht möchte. Ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, aber ja, meine Position ist da, die Frauen zu stärken. Und dann gibt es aber auch Fälle, dass in der Annahme der Frau, in ihrem Zweifel und in ihrer Angst und in ihrem Scham, wir rausfinden, das war eine Frau, hatte ich auch hier, das war übrigens super spät, 37. Woche, da kann ich vielleicht noch hinzufügen, also optimal ist ab der 20. Woche, aber es gibt auch Frauen, die kommen erst in der 33. Woche oder in der 35. Woche, dann kann ich natürlich nicht das versprechen, was ich vielleicht versprechen kann ab der 20. Woche, aber wir können trotzdem was machen. Und die Frau hatte das Kind ausgetragen bis in die 37. Woche und merkte einfach, ich will das nicht auf die Welt bringen, ich will dieses Kind nicht. Das merkte sie schon die ganze Zeit und ihre Hebamme sagte dann, es gibt genug Analyse, vielleicht sprichst du mal mit einer. Und dann war sie bei mir. Und dann haben wir in ihrer Geschichte tatsächlich Gründe gefunden, warum sie nicht in Kontakt mit ihrem Sohn gehen kann. Da gab es auch transgenerationale Gründe, die was mit Männern zu tun hatten, aber auch ihr eigenes Mutterbild und Muttererleben hatte hier einen Einfluss. Und als sie gemerkt hat, das sind gar nicht ihre Themen, ist ganz viel passiert. Und sie hat diesen Sohn auf die Welt gebracht und ja, war total glücklich und sagte, das Wertvollste war einfach dieser Raum, da überhaupt mal drüber nachdenken zu dürfen und sich zeigen zu dürfen.
Du hast gerade ganz kurz im Nebensatz erwähnt, dass es einen guten Zeitpunkt gibt, zu euch zu kommen. Also ab der 20. Woche habe ich jetzt so rausgehört. Oder wann ist der beste Zeitpunkt? Genau.
Ja, das ist eine super gute Frage, die sich so ganz schwierig beantworten lässt. Also ich würde sagen, der Zeitpunkt, wenn eine Schwangerschaft stabil, gewollt, ja, gut begleitet vom Partner oder Partnerin läuft und man sagt, ich möchte einfach vor allem gerne tieferen Kontakt zu meinem Kind aufbauen und es gibt vielleicht leichtere Themen, die mich stressen oder ja, beziehungsweise das ist jetzt nicht so doll, dann ist die 20. Woche wunderbar. Meistens rufen mich Frauen allerdings an wegen Ängsten und die können ganz früh kommen. Okay. Die können auch ab in der 6., 7. Woche kommen. Oder es gibt Frauen mit Ängsten und Themen, die einfach von niemandem hören über die Bindungsanalyse und nicht davon wissen. Und die wissen, dass sie hören das ganz spät und rufen dann in der 35. Woche an. Mhm. Das gibt es auch. Also ich würde niemanden ablehnen.
Okay. Gut, das ist gut zu wissen. Dann hast du auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es so wissenschaftlich belegt ist oder dass es also Studien gibt. Das würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Also ich bin mir ganz sicher, dass es auch kritische Stimmen gibt. Wie gut ist denn die Bindungsanalyse wissenschaftlich belegt? Und wenn du jetzt als Fachmensch wie gehst du mit Skepsis oder auch mit kritischen Nachfragen um?
Also grundlegend würde ich sagen, ich bin sehr an der Wissenschaft interessiert und würde auch nichts machen, wo ich denke, okay, das ist hier totaler Humbug. Ich habe auch Master of Science in Psychotherapie und bin sehr forschungsinteressiert. Und aus dieser Perspektive würde ich immer sagen, Kritik ist erstmal was Gutes, ja. Wir müssen uns Kritik stellen, wir müssen gucken, können wir was belegen, was und wie können wir das tun. Und die Bildungsanalyse ist ja ein relativ, sagen wir mal, junges Verfahren und deswegen laufen da Studien, vor allem jetzt in der Schweiz, da kommt jetzt im Herbst was raus, da bin ich sehr, sehr interessiert dran. Aber es gibt auch bisher einige Studien, die vor allen Dingen auf natürlich Beobachtung beruhen. Und jetzt ganz harte wissenschaftliche Kritik ist natürlich, ja okay, das sind jetzt aber, also nur Beobachtungsstudien, das ist jetzt zu wenig. Ihr müsst da mehr wissenschaftlicher arbeiten. Das ist aber tatsächlich, also es ist tatsächlich einfach gar nicht so leicht, ne? Weil schon alleine, wenn wir sagen würden, okay, die 50 Schwangeren nehmen wir jetzt als Stichprobe, dann könnte jetzt ein Wissenschaftler kommen und sagen, ja, aber die sind ja jetzt nicht zufällig ausgewählt. Und auch eure Vergleichsgruppe ist vielleicht nicht zufällig ausgewählt, weil wie wählt man zufällig Frauen aus, wenn sie schwanger sind oder nicht schwanger sind? Also es ist relativ komplex. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wenn wir schauen, worum es in der Bindungsanalyse geht, wir gute Belege haben. Und zwar aus den ganzen Disziplinen, die rund um Stressforschung, um pränatale Entwicklung, fetale Entwicklung, um Entwicklungspsychologie, um neurologische Entwicklung gehen, weil die zeigen, also das kann man bei Google eingeben, da findet man auch einen Schlag 100 Studien, die zeigen, Stress beeinflusst das Wachstum und die Entwicklung eines Babys. Und ich rede jetzt nicht von, ich bin jetzt mal gestresst, sondern ich rede von heftigem Stress, andauerndem Stress. Also nicht so, ich habe mal den Bus verpasst, sondern schon größeren Ereignissen. Vielleicht gibt es eine Eigenbedarfskündigung und man muss plötzlich umziehen in der Schwangerschaft. Oder es gibt einen Verlust in der Familie. Oder es gibt einen ganz schlimmen Konflikt mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Also Definition des Stress. Und die Bindungsanalyse führt die Frauen in eine Entspannung. Das heißt, unser Stresssystem darf sich beruhigen. Und das heißt, dass das Baby mit weniger Stresshormonen geflutet wird. Und das hat positive Effekte. Das kann man in Studien vom UKE nachlesen oder auch in der Charité gibt es Stressforschung, was das auch mit der Gehirnentwicklung der Kinder macht. Und viele, viele Beobachtungsstudien zeigen, eben auch aus der Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie, dass es immer wieder Zusammenhänge gibt zu, wie war die Schwangerschaft, was habe ich erlebt. Genau. Das ist vielleicht das, was ich so dazu sagen kann.
Ich würde gern zum Abschluss der heutigen Folge noch wissen, jetzt hören bestimmt einige Fachpersonen auch zu, also Hebammen, FrauenärztInnen oder andere Fachkräfte. Mhm. Warum sollten die Bindungsanalyse unbedingt kennen und wie können die auf Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksam machen?
Mhm. Also ich glaube, dass das eine Win-Win-Situation für uns alle sein kann. Ich finde, im Unterstützen von Frauen und Frauen, die schwanger werden wollen, müssen wir zusammenhalten. Ganz wichtig. Und ich sehe den Druck bei Frauenärztinnen und bei Hebammen, die haben irgendwie 15-Minuten-Slots oder 40 Minuten, also bei den Hebammen 40 Minuten oder ein bisschen mehr. Und die Frauenärztin ist erstmal dafür da, die medizinische Grundversorgung zu leisten und zu gucken, ist hier alles okay? Und die hören, glaube ich, viele Frauen mit emotionalen Sorgen, mit Stress und können eventuell auch in diesem kurzen Zeitraum nicht so empathisch darauf eingehen. Und da wäre es einfach eine super Option zu sagen, du, wenn du dir hier Sorgen machst, zum Beispiel vielleicht zeigt sich der Herzschlag nicht genug oder das Kind entwickelt sich nicht so, wie es sich vielleicht entwickeln sollte oder man merkt einfach, es ist eine Schwangere mit generell mit viel Angst oder Hemmung. Da wäre es doch super, wenn ich einen Flyer hätte und sagen könnte, hier, schau mal, hier findest du Unterstützung, hier findest du ein Ohr, das ist keine Psychotherapie, da kannst du mal zum Erstgespräch hingehen und wenn es dir tut, dann mach das doch. Genauso könnten die in ihrem Badezimmer Flyer liegen haben. Der Verein für Bindungsanalyse druckt auch ganz schöne Flyer, wo einfach darüber aufgeklärt wird, bei welchen Ängsten und Themen man in welcher Art und Weise unterstützt werden kann. Und auch für Hebammen, das ist auch natürlich einer meiner größten Kontaktpunkte. Also viele Frauen kommen auch über die Empfehlung von Hebammen. Kann ich nur sagen, macht die Bindungsanalyse-Ausbildung. Ihr findet auf der Homepage der Bindungsanalyse die verschiedenen Orte, wo das angeboten wird. Es ist ein totaler Gewinn für euch und für die Frauen, wenn ihr die da begleiten könnt. Und wenn ihr das zeitlich oder vielleicht auch fachlich nicht machen wollt, dann immer wenn ihr das Gefühl habt, hier ist mehr als das, was ich handeln kann, dann gebt es an uns ab. Wir sind dafür da. Und ich bin immer offen, auch mit Frauenärzten oder Hebammen, wenn wir eine Schweigepflichtsentbindung haben, über die Thematik der Frau zu sprechen und zu gucken, wie können wir sie am besten unterstützen.
Ja, ich freue mich sehr, dass unser Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass die Bindungsanalyse etwas bekannter geworden ist. Liebe Sophie, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich über die Bindungsanalyse hier sprechen durfte. Und ich hoffe sehr, dass die eine oder andere Frau mal den Blick auf die Seite der Bindungsanalyse wagt und sich unterstützt und gesehen fühlt.
Ja, fassen wir doch an dieser Stelle noch einmal ganz kurz die drei wichtigsten Botschaften zusammen. Erstens, Bindung beginnt schon vor der Geburt und kann von Anfang an gestärkt werden. Zweitens, die Bindungsanalyse bietet gerade in Krisenzeiten eine wirklich wertvolle Möglichkeit, emotionale Prozesse bewusst zu begleiten. Und drittens, es braucht mehr Wissen und Offenheit im System, um Frauen in belastenden Situationen besser zu unterstützen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr erfahren möchtet, dann schaut gerne auf Sophies Webseite, sophie-honig.de vorbei. Dort findet ihr auch Literaturempfehlungen und weitere Informationen. Und in den Shownotes haben wir natürlich auch wieder ein paar Dinge für euch zusammengefasst. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.